Willkommen zur 7. Folge des Podium-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass wir wieder da sind. Wir haben einen Monat Pause gemacht und uns in der Zwischenzeit eigentlich sehr gut auf das Jahr 2020 vorbereitet und einen schönen Plan gemacht. Und auch uns kam jetzt dann der Virus dazwischen. Deswegen ist diese Folge jetzt relativ spontan entstanden und etwas improvisiert aus unseren Homeoffice-Podcast-Studios. Deswegen kann es sein, dass die Qualität etwas schlechter ist als sonst. Und auch damit zusammenhängend bin ich diese Woche oder diese Folge alleine. Ricarda ist auf dem Musikfrachter stecken geblieben in Bonn. Darüber werden wir bestimmt später auch kurz sprechen. Denn auf der anderen Seite freue ich mich sehr, dass Steven heute wieder da ist. Steven Walter, unser künstlerischer Leiter. In der ersten Folge des Podcasts haben wir auch schon mal mit ihm gesprochen. Und ja, heute machen wir ein bisschen sowas wie ein Versuch, die aktuelle Situation etwas zu greifen, denn die letzten 2 Wochen waren turbulent, oder Steven?
Ja, hallo erstmal, vielen Dank, dass das weitergeht mit dem Podcast. Das ist natürlich vielleicht das Letzte, was uns übrig bleibt, ist aus unseren jeweiligen Quarantänen miteinander zu reden und zu versuchen, diese Situation zu greifen.
Wie geht's dir denn?
Ja, es ist eine insgesamt natürlich vollständig absurde Situation. Und wäre sie nicht auf vielen Ebenen sehr tragisch, wäre sie fast interessant oder beziehungsweise ein sehr spannendes Experiment, weil man wird einfach natürlich auf sich selbst zurückgeworfen. Alles, was man von langer Hand geplant hat, ist plötzlich nichts mehr und es bringt auch überhaupt nichts, sich drüber aufzuregen. Und man regt sich eigentlich auch gar nicht drüber auf, weil es eine solche höhere Macht ist, die da auf uns hereinbricht, dass man eine gewisse stoische Gelassenheit, dass man dazu gezwungen wird quasi. Aber ansonsten geht es mir persönlich gut. Wir sind mit unserer jungen Familie einfach zu Hause eingesperrt und gehen so wenig wie möglich raus und haben plötzlich Zeit für Dinge auch. Und das ist einerseits schön, andererseits ist es natürlich ungeheuer umwälzend, was passiert, nicht nur für unsere Projekte, sondern auch für die Welt insgesamt. Und wir werden erst sehen müssen, wie damit umzugehen ist.
Jetzt haben ja nicht unbedingt alle vielleicht mitbekommen, wie es uns bei Podium in den letzten 2 Wochen ergangen ist. Wir haben Anfang dieser Woche erst, Wahnsinn, die Entscheidung getroffen, das Festival zu verschieben. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen durch die Entscheidung und durch die Veränderungen führen.
Also so wie das Virus sich exponentiell verbreitet, verbreitet sich auch die allgemeine Stimmung. Und noch vor wann war das? Eine Woche? Ne, 2 Wochen hatten wir. Entschuldigung, nee, noch vor einer Woche. Wie verrückt ist das denn? Hatten wir noch Treffen, die sehr darauf aus waren, dass das Festival wie geplant stattfindet. Und so wie sich die Nachrichten überschlagen haben und natürlich die im Allgemeinen Exponentialität fällt uns ja wahnsinnig schwer als Menschen zu greifen. Und so wie sich der Virus exponentiell verteilt und vervielfacht, hat sich die gefühlte Gefahrenlage vervielfacht. Und irgendwann war dann auch sehr schnell klar, dass es eigentlich nicht möglich unter diesen Umständen ein Festival zu planen vor allem. Also inzwischen haben wir eine offizielle, auch behördliche Verfügung, dass nicht veranstaltet werden darf in Baden-Württemberg bis Mitte Juni. Aber das hatten wir damals nicht. Aber es war irgendwie klar, es lässt sich unter den Umständen überhaupt nicht planen. Und es war auch klar, dass das nur erstmal sehr, sehr viel schlimmer wird, bevor es besser wird. Deswegen hat sich das so wirklich im Stundentakt fast entwickelt, sehr dynamisch. Und noch vor der offiziellen Verordnung haben wir am letzten Montag den Entschluss gefasst, dass das gecancelt werden muss, beziehungsweise verschoben. Wir versuchen so viel wie möglich zu verschieben, was selbst eine große Herausforderung ist, weil natürlich sehr viele verschieben. Und da dispositorisch irgendwie was hinzukriegen, dass das einigermaßen als ganzes Festival verschiebbar macht, ist sehr schwer, aber das ist das, woran wir gerade arbeiten.
Genau, wir haben im Moment den Plan, das Ganze in den Herbst zu verschieben. Das heißt auch nicht auf nächstes Jahr, aber das macht es nicht unbedingt einfacher. Der Herbst hat viel aufzuholen dieses Jahr. Was sind denn jetzt die Konsequenzen dieser Entscheidung?
Naja, wir haben eine besondere Situation, weil wir natürlich mit dem Beethoven-Jubiläumsjahr 2020 sehr verknüpft sind. Unser Fellowship-Programm Be Beethoven, das ja seit 2018 läuft und eigentlich dieses Jahr kulminiert in den Abschlusspräsentationen der Künstlerinnen und Künstler, das ist letzten Endes an das Jahr 2020 gebunden. Deswegen, allein schon deswegen stehen wir sehr unter Druck, das dieses Jahr noch nachzuholen, weil nächstes Jahr macht das schon inhaltlich wenig Sinn mehr. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich, und da wird es ein bisschen sozusagen bürokratisch, aber das ist natürlich eine Realität, dass alle, die mit öffentlichen Mitteln hantieren, sind jetzt in so einer Art Verwaltungshölle drin, weil wir einfach natürlich Mittel verwenden müssen und die sind an bestimmten Projekten geknüpft, an bestimmte Timelines. Das alles auseinanderzukriegen, ist extrem schwer. Zum Glück sind die Fördermittelgeber relativ kulant in der jetzigen Situation, aber es ist trotzdem absolute Bürokratiehölle, das jetzt alles formal hinzukriegen. Abgesehen davon, dass wir natürlich ein großes Interesse haben, letzten Endes die Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen in dieser sehr, sehr schwierigen Situation. Letzten Endes ist diese Personengruppe ja extrem schutzlos dieser Situation ausgeliefert. Sie haben erstens relativ wenig Lobby im Vergleich zu den großen Institutionen, also die freischaffenden Musikerinnen und Musiker. Sie sind insofern auch am härtesten betroffen, als dass sie ja von Konzerthonoraren leben, meistens. Und wenn diese ausfallen, dann weiß man tatsächlich einfach nicht, woher die Miete zu bestreiten ist. Das heißt, viele von diesen Personen, mit denen wir ja auch regelmäßig arbeiten, die Podium auch zu dem gemacht haben, was es ist, versuchen wir für diese Leute Lösungen zu finden, dass man teilweise über Umwege Projekte jetzt schon vorzieht oder realisiert oder zumindest nachholen kann und bestimmte Honorare auszahlen kann. Wir wollen Solidaritätsfonds aufsetzen, wofür wir Gelder einsammeln, damit in Härtefällen kleines Honorar ausgezahlt werden kann und so weiter. Also das ist, finde ich, eine sehr wichtige Priorität, dass wir bei allen Problemen, die wir als Institution jetzt haben, dass wir trotzdem wissen, für wen wir da sind, nämlich unter anderem für die Musikerinnen und Musiker. Und die müssen wir jetzt auch unterstützen in dieser sehr schwierigen Lage.
Du hast ja wahrscheinlich mit vielen auch gesprochen jetzt im Zuge der Festivalverschiebung. Wie ist denn so die Stimmung bei den Musikern, mit denen wir einfach viel zusammenarbeiten?
Ich habe das Gefühl, einerseits sehr, sehr gefasst und sehr, ja, stoisch fast schon. Andererseits aber natürlich auch alarmiert, einfach in Anbetracht der Kontostände und der großen Schwierigkeit in dieser auch unabsehbar gewordenen Krise, die Miete zu bezahlen. Also das ist schon in einigen Fällen, die mir auch persönlich klar liegen, ist das sehr dramatisch. Andererseits sind wir in Deutschland ja in der Situation, dass es doch auch einige Auffangnetze gibt. Also sehr viele sind bemüht. Es gibt im Allgemeinen eine große Solidarität, habe ich das Gefühl. Also wir haben auch schon Fälle bei uns, wo ein Ensemble zum Beispiel schon einen Probenworkshop hatte und wir diesen Probenworkshop dann auszahlen, auch wenn das Konzert erst später stattfindet. Wo aber dann diejenigen, die eine feste Anstellung zum Beispiel in einem Orchester haben oder auch sonst nicht so sehr unter Druck stehen finanziell, dass sie das Honorar aufgegeben haben zugunsten derer, die da mehr unter Druck stehen. Also es gibt im Allgemeinen, erleben wir auch ganz konkret sehr viel Solidarität und sehr viel Unterstützung untereinander. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Personengruppe Musikerinnen und Musiker diesem ganzen Gesundheitskrise sehr, sag ich mal, offen und ehrlich zur Kenntnis nehmen quasi. Also da ist auch wenig, was man ja denken könnte, wenig Widerstand gegen diesen ja notwendigen Veranstaltungsstopps und so weiter. Also das wird relativ, finde ich, vorbildlich zumindest in meiner Wahrnehmung, akzeptiert und auch konsequent durchgeführt. Also es wird sehr viel, es ist ein sehr hohes Bewusstsein für die Notwendigkeit dieser Maßnahmen. Gleichzeitig versuchen alle schon natürlich irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist gar nicht so leicht. Es werden sehr viele Petitionen und so weiter gestartet. Gleichzeitig finde ich es sehr wichtig, und das ist wunderschön, was da alles passiert, dass man eben auch trotzdem Musiker bleibt in der ganzen Krise. Also wir bleiben ja Musiker, auch wenn keine Konzerte stattfinden. Und dass man irgendwie versucht, auch musikalisch und kreativ über die Möglichkeiten von zu Hause aus Musik zu machen. Und da sieht man schon sehr, sehr viel. Also wenn man so auf die Social Media Timelines geht, da passiert schon sehr viel und das ist sehr schön.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Also wenn man da im Moment kann man dem sozusagen gar nicht ausweichen und das ist ja auch gut so zu sehen, dass es weitergeht mit Streams und kleinen Videos und Lesungen und allem Möglichen, was irgendwie auch toll ist, dass da so viel Kreativität auch gerade im Digitalen freigesetzt wird, wo wir bestimmt auch viel mitnehmen können dann danach. Trotzdem frage ich mich so ein bisschen, ist ja wirklich einfach verrückt, wie sich das verändert hat in den letzten anderthalb Wochen und dass man jetzt irgendwie kurz vor Ausgangssperren zu Hause sitzt, was ich mir niemals hätte vorstellen können, dass sowas einfach passiert. Und ich mich trotzdem frage, aber vielleicht weiß es auch keiner, wie es jetzt so weitergeht und wie wir auch weitermachen. Also sowohl bei Podium als auch überhaupt. Aber
ja. Ich glaube, es gibt einfach auch eine Akzeptanz dieser Situation und dieser Ambivalenz oder Ambiguität, die eine solche Situation erfordert von uns allen. Also ich habe das Gefühl, es gibt schon Ängste und wie gesagt auch existenzielle, aber in der Gesamtheit, jetzt mal nochmal unabhängig von den ganzen medizinischen und ökonomischen Desaster, die da mit einhergehen, abgesehen davon gibt es sehr interessante und auch sehr schöne sozusagen Epiphänomene, die damit einhergehen. Also dass Menschen plötzlich auf sich selbst so zurückgeworfen werden und wir alle irgendwie einfach mal Zwangspause einlegen und es auch eine sehr große Gefühl von Präsenz gibt, weil es eh keinen Sinn macht, irgendwas zu planen gerade. Gleichzeitig ist es schon auch schön, das ist vielleicht ein bisschen eine privilegierte Blase, aber trotzdem schön, wie viele Menschen dann sich so ein Projekt vornehmen. Ich finde das auch sinnvoll. Also wenn man schon in so eine Art Zwangsquarantäne versetzt wird, dann ist es doch toll, daraus ein Projekt zu machen. Also irgendwie was zu Hause zu bauen oder irgendwie einen Online-Kurs zu machen oder sonst was. Also es ist schon auch eine Chance in dieser Hinsicht. Und auch für Institutionen plötzlich einfach, also sozusagen stillzustehen, ist einfach etwas, das gibt's nicht auf dieser Welt normalerweise. Und jetzt muss es halt sein und hat also auch diese Komponente bei allen, wie gesagt, dramatischen Dingen, die natürlich irgendwie vorne stehen erstmal.
Du hast schon auch kurz erwähnt, dass wir ja irgendwie gerade auch bei Podium noch ziemlich im Sortieren sind. Wie gesagt, Anfang der Woche kommt einem, finde ich, schon ewig her, aber trotzdem sind es ja eigentlich erst ein paar Tage, zu gucken, die Dinge, die Räume zu verschieben, irgendwie Hotels zu stornieren, eben mit KünstlerInnen zu überlegen, wie es da weitergeht. Was sind denn konkret so die nächsten Schritte? Wie machen wir weiter aus deiner Sicht?
Also nachdem man so die Scherben zusammengesammelt hat, ist jetzt der nächste Schritt und der steht jetzt unmittelbar an, letztendlich die Liste vorzunehmen, die Festival-Konzertliste, die man geplant hatte und da das in eine Matrix zu stellen mit allen Fragen, die damit einhergehen. Und es ist ja in unserem Fall, weil wir sehr viel produzieren, also neu produzieren, ist das sehr komplex. Also es gibt irgendwelche Co-Produktionszusammenhänge, es gibt irgendwelche Finanzierungsgeschichten, die da dranhängen. Es gibt Gastspiele vielleicht, es gibt verschiedene Teilprojekte, die in dem Zusammenhang stehen. Und das muss man sich alles angucken, weil das gewichtet jeweils die Notwendigkeit und auch die Priorität, das Projekt nachzuholen. Weil uns ist schon klar, dass wir nicht das Festival 1:1 nachholen können. Dafür gibt es zu viel Kollateralschaden. also zu viele Kosten, die einfach jetzt liegen bleiben, sei es bei der Werbung oder bei gewissen Hotelkosten, die nicht mehr stornierbar sind, und so weiter. Es ist einfach schon sehr viel Geld versenkt. Das ist so, aber natürlich bleibt trotzdem einiges übrig dafür, um ein Festival nachzuholen. Und jetzt müssen wir entscheiden, im nächsten Schritt eben in Anbetracht dieser Produktions- und Umstandsmatrix sozusagen, was wollen wir machen, was können wir machen und wie sind die Prioritäten und dann jeweils mit den Künstlerinnen die Verfügbarkeiten zu klären. Das ist, bringt ganz eigene Komplexitäten mit sich, aber wir hoffen, dass wir im Herbst ein Festival mit mindestens einer Woche und 10 bis 12 Produktionen oder so zeigen können. Und das werden natürlich primär die Beethoven-Projekte sein, die wir dann da hoffentlich nachholen können.
Ja, was ich ganz, ganz schön auch finde, ist, dass ich so das Gefühl habe, dass bei uns im Team einfach plötzlich oder irgendwie alle wirklich auch dabei sind, zu gucken, was gibt's zu tun, wo kann's hingehen. Wir ein bisschen den Vorteil haben, dass wir ja auch relativ geübt da drin sind, digital zusammenzuarbeiten. Das kommt uns jetzt vielleicht etwas zugute. Wir uns jeden Mittag in einem offenen Kanal zusammen skypen und uns austauschen, weil natürlich man einfach nicht so viel mitkriegt, wenn man nicht zusammen im Büro sitzt. Bei uns sind auch tatsächlich alle im Homeoffice. Insofern ist das gar nicht unbedingt so eine große Umstellung, dass wir irgendwie weiterarbeiten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass viel Energie auch entsteht, möglichst viel aus der Situation jetzt zu machen, so wie sie nun mal ist.
Absolut. Und wir überlegen uns ja auch digitale Formate, wie wir gewisse Produktionen darstellen können oder anders inszenieren können, auch wie wir mit der Situation selbst umgehen. Es gibt diese Kampagne Stay-at-Home-Podium-Style, die jetzt so anläuft, wo wir versuchen oder uns schlicht mit unserer Community fragen, was sie so anstellen. Es gibt eine Gelegenheit, auch nochmal anders in Kontakt zu treten und nicht nur aus dem sozusagen operativen, geschäftlichen, organisatorischen heraus, sondern vielleicht auch mehr diskursiv oder mehr, ja, ein bisschen mehr Seelensuche sozusagen im Umgang mit miteinander. Und das ist auch eine Chance. Also es ist tatsächlich jetzt diese Kluft oder dieses Loch, was gerissen wird zeitlich, ist wie gesagt einfach auch eine Gelegenheit, um nochmal andere Kräfte zu aktivieren, jenseits der ja sehr strengen Produktionslogik, der wir ja immer unterworfen sind.
Ja, auf jeden Fall. Insofern, ja, es ist eigentlich ganz schön, dass wir doch recht optimistisch bleiben bei all dem. Wir wissen irgendwie alle nicht so, wie es weitergeht, aber es geht auf jeden Fall weiter und das ist ja irgendwie auch gut zu merken.
Es ist ja auch schlicht und ergreifend die Aufgabe von Kulturschaffenden, gerade in diesen Zeiten, irgendeine Flagge zu hissen oder ein Feuer zu tragen, weil das ist, es klingt jetzt pathetisch, aber es ist tatsächlich gerade in Krisenzeiten, in Zeiten der großen ökonomischen und vielleicht auch gesundheitlichen Risiken, hat Kunst und Kultur eine besondere Rolle, auch zum Trotz aktiv zu sein. Also, und es gibt diesen schönen Satz von Thomas Mann, dass alles Große ein Trotz sei. Und das ist so. Also vieles, was rührend ist, was stark ist künstlerisch, passiert, gerade weil es so unsinnig ist in dieser Situation. Und natürlich ist es irgendwie unsinnig, jetzt von dem Balkon Musik zu machen oder irgendwie lauter Livestreams zu starten oder sonstige künstlerischen Aktionen, weil es geht um eine Gesundheitskatastrophe, die auf uns hereinbricht. Aber trotzdem ist das sehr, sehr wichtig, weil das ist ja das, was letzten Endes auch ein menschlicher Ausdruck ist. Und gerade in einer Notsituation ist es schon sehr wertvoll. Deswegen bin ich der Meinung, dass es nicht genug davon geben kann, gerade jetzt. Und dass wir uns auch nicht verschanzen sollten oder nicht nur Nachrichten sozusagen lesen sollten, sondern eben auch Kunst produzieren.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Also ich finde, mir gibt es zumindest auch viel Anlass, dann über andere Dinge nachzudenken, weil ich es schon Wahnsinn finde, wie diese Krise sonst irgendwie auch das eigene Nachdenken so ein bisschen kapert. Insofern finde ich, alles, was sozusagen zeigt, es passiert was und gerade dann auch einfach Kunst als eine ganz andere Ausdrucksform da sehr wertvoll in der Menge, die gerade passiert.
Ja, und ich glaube, die Situation, in der wir uns finden, die ja eine total gegen die Intuition geht und auch vielen absurd erscheint, nämlich zum Beispiel, dass wir am meisten Fürsorge füreinander tragen, wenn wir Abstand halten. Das ist ja auch so ein nicht intuitive Sache. Oder dass wir, oder überhaupt Exponentialität als Vorgang fällt uns sehr, sehr schwer zu greifen. Und dass diese Distanz quasi und dieses Zurückziehen letzten Endes das Menschliche ist gerade. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr vielen sehr schwer fällt, aber eigentlich Künstlerinnen fallen letzten Endes so absurde Setzungen in der Regel leichter auf eine Art, weil das ist so ein Stück weit der Job, dem man oft unterworfen wird, dass man in irgendeine Setzung gesetzt wird und innerhalb dieses Raums oder dieses Spiels agieren muss. Und ich glaube, dass diese spielerische Note zu behalten, also es gibt genug Leute, die ernst sind, es gibt eine beschissene Nachrichtenlage, die wird auch erstmal schlimmer nach allem, was man weiß. Trotzdem ist es, glaube ich, schon eine Aufgabe, da das Spielerische und das Menschliche und so weiter zu halten, ohne das allzu sehr hoch zu jazzen, weil letzten Endes die Helden des Menschlichen sind natürlich die gerade da in vorderster Front am Start sind.
Jo, das war ein kurzer Einblick, wie es gerade bei uns läuft. Vielleicht machen wir das auch einfach in Bälde nochmal, um ja einfach einen Einblick zu geben, wenn man schon sozusagen nichts auf der Bühne sehen kann. Online gibt es im Moment jeden Tag von uns, Steven hat es schon erwähnt, als Stay-Home-Podium-Style-Kampagne Einblicke, auch was unsere MusikerInnen so machen, aber auch ein bisschen Rückblick, was wir die letzten Jahre so gemacht haben. Jeden Morgen um 9 als kleiner Energiegeber fürs Homeoffice. Und als letzte Frage, auch du hast jetzt ja vielleicht bei all den Organisationsthemen, die gerade präsent sind, ein bisschen mehr Zeit als sonst, vielleicht auch gar nicht, weiß ich nicht genau. Was machst du mit dieser freien Zeit, die du vielleicht dazu gewonnen hast?
Es ist schon so, dass das Zeug dazu gewonnen wurde, allein schon deswegen, weil man nicht weniger reist und weniger in Projektarbeit drin steckt, sondern das Zuhause-Sein löst einfach sehr viel Zeit auf, also oder bringt viel Zeit ein. Klingt jetzt wahnsinnig spießig, aber es ist so, schlicht und greifend Zeit mit unserem kleinen Sohn zu haben und unserer kleinen Familie. Das ist jetzt schon auch ein Riesengeschenk, weil wenn ich mir den Kalender, mein Google-Kalender ist ja immer noch sozusagen voller dieser ganzen Termine und Gastspiele und Sonderprojekte und Proben und Pressekonferenzen, ist immer noch alles drin und es wird immer angezeigt, so jetzt gleich in 20 Minuten das und dann 2 Stunden später das andere und es findet einfach alles nicht statt und das geht zugunsten, dass man die ganzen Mikroentwicklungen des kleinen viermonatigen Sohns viel mehr mitkriegt. Das ist erstmal total schön und ein ganz großes Geschenk, weil es wäre sonst einfach schlicht für uns beide wahrscheinlich nicht möglich gewesen, das so zu beobachten. Und zum anderen hoffe ich, wenn jetzt, wie gesagt, so ein bisschen diese ganz akut Orga überstanden ist, also Krisenorga, dass dann auch vielleicht einfach ein bisschen Zeit entsteht für ausführlichere Arbeiten an Ideen und an Projekten, die entstehen könnten für die Zukunft, auch vielleicht ein bisschen mehr zu lesen und so weiter. Also es fällt mir auch schwer, aber ich glaube, es ist wirklich tatsächlich, wie gesagt, sehr wichtig, dass es uns gelingt, aus dieser Situation ein Projekt zu machen irgendwie. Nicht im Sinne einer Selbstoptimierung oder Produktionssteigerung, sondern einfach als eine Chance. Und das werde ich auf jeden Fall suchen, wenn es jetzt hier ein bisschen ruhiger wird. Und über Ostern sieht es ja auf jeden Fall so aus, als ob ein ziemlicher Lockdown kommen wird. Und ja, mal sehen, vielleicht werde ich noch zum Heimwerker. Unerwarteterweise.
Ach, schön. Und zu guter Letzt hast du doch bestimmt auch noch einen Musiktipp für unsere Spotify-Playlist.
Ja, und zwar ist das zwar nicht unser Standardrepertoire, aber
gibt es das?
Ja, ein bisschen schon, allein schon aus ökonomischen ökonomischen Überlegungen. Ich habe mich zuletzt nach, muss ich sagen, vielen, vielen Jahren mal wieder mit Symphonik befasst, als Hörer einfach. Also symphonische Musik, ein großes Orchester ist ja für uns als Podium Esslingen nicht so darstellbar, weil wir eher im Kleinformatigen und in diesen anderen Formaten arbeiten. Aber das, was ich einfach wieder total lieben gelernt habe, sind schlicht und ergreifend Mahler-Sinfonien. Und was mir einfach jetzt total gerade im Ohr klingt, ist die erste Sinfonie von Gustav Mahler und daraus der erste Satz. Das ist wie so eine Erschaffung der Welt, die da musikalisch beschrieben wird. Ein sehr sphärischer Beginn und daraus entsteht so ein menschliches Treiben oder so ein Naturtreiben. Und das finde ich gerade in dieser Situation, wo alles ein bisschen stillsteht, irgendwie der richtige Soundtrack dafür. Also der erste Satz aus der ersten Sinfonie von Gustav Mahler, Der Titan. Ich schaue mal nach einer Interpretation, die mir besonders gefällt und schmeiß sie auf die Playlist.
Sehr gut. Kommt drauf. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir fürs Zuschalten aus deinem Berliner Homeoffice. Und die nächste Folge kommt hoffentlich wieder im gängigen Rhythmus nächsten Monat. Dann wahrscheinlich auch wieder mit Ricarda, denn der Frachter, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben, der eigentlich zu Beethovens Jubiläum hätte fahren sollen von Bonn bis Wien und in Bonn gestrandet ist, aber auch dort sehr viel digital passiert, weshalb Ricarda als Digital- und Redaktionsexpertin auch noch vor Ort ist, auch dort viel weitergeht. Aber genau, deswegen dann hoffentlich nächsten Monat auch wieder mit ihr. Und bis dahin.
Life goes on. Mach's gut. Danke. Ciao.
Mehr Infos und alle Shownotes findet ihr auf podium-esslingen.de/podcast. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Feedback könnt ihr gerne an podcast@podium-esslingen.de schicken. Besonders bedanken wir uns für die Förderung der Kunst- und Kulturstiftung der Sparda-Bank Baden-Württemberg.